Ich darf weiterlesen. Erschaffenen. Denn in ihm wurde das All erschaffen. Der Grundtext hat hier den Begriff Dapanta. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es nun Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Autoritäten. Das All wurde durch seine Vermittlung und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem, und das All hat in ihm seinen Fortbestand. Zunächst einmal bis hierhin. Und da werden die lieben Geschwister, die den Heiland nur kennen, aus einigen Abschnitten des Evangeliums, irgendwie irritiert sein von diesem Text. Haben wir hier es zu tun mit kosmologischen Spekulationen, mit irgendwelchen Gedankengespinsten der Apostel, die Jesus, den Ur-Jesus, den Rabbi Jesus von Nazareth, nun in einen bestimmten Glorienschein erheben wollten? Ist das wirklich noch der liebe Heiland der falsch verstandenen Evangelien und seiner Bilder, die in Haus und Herz hängen? Und deshalb verschließen sich viele liebe Gläubige dieser Botschaft und bleiben lieber bei dem sogenannten einfachen Evangelium. Aber dies alles hat eine ganz bestimmte Begründung, die Jesus selbst in aller Klarheit gegeben hat. Für die Zeit nach seiner Auferstehung. Er hat gesagt, wenn ich euch das Irdische sage und ihr könnt es kaum verstehen, wie werdet ihr es verstehen können, wenn ich euch dereinst das Himmlische sagen werde? Aber wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, der wird euch in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Er wird euch das Kommende verkündigen. Er wird summa summarum als Fazit alles seines Tuns Jesus verherrlichen. Und hier haben wir ein solches Ergebnis. Und dazu gehört nun auch die Herrlichkeit Christi, die er hatte vor Grundlegung der Welt und die er so ersehnt hat, auch in den Tagen vor seinem Leiden, etwa im hohen priesterlichen Gebet. Als er sagte, Vater, ich komme zu dir, nunmehr verherrliche mich mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Und nun noch einmal Vers 15. Eben dieser oder er allein ist das Bild Gottes, des Unsichtbaren. So wie es in Johannes 14,9 Jesus selbst gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Nun ist zunächst einmal hier von dem unsichtbaren Gott die Rede. Ich möchte hierzu etwas lesen aus der wertvollen Auslegung der Wuppertaler Studienbibel von Kirchenrat Werner de Bohr. Er sagt dazu, die biblische Botschaft sagt dem Menschen die erschreckende Wahrheit, dass diese Verborgenheit Gottes gar nicht in Ordnung ist, dass sie vielmehr das Zeichen einer Katastrophe des Sündenfalles ist. Und zwar des Sündenfalles in der Himmelswelt, in der Geisterwelt, angeführt von Luzifer, den wir heute Satan nennen, und des Sündenfalles durch Adam in der Menschenwelt. Erst unsere Sünde hat Gott zu dem unsichtbaren Gott gemacht. An unserer religiösen Not tragen wir selbst die Schuld, sie ist nicht im Wesen Gottes begründet. Das ist sehr, sehr wichtig, denn selig sind die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Und wenn wir dereinst am Ziel der Vollendung sind und reines Herzens sind, das sind wir ja jetzt noch nicht, keiner von uns, dann werden wir wirklich Gott schauen und dem Vater gegenübergestellt. So so wie der Sohn allezeit den Vater schaute. Er allein ist das Bild Gottes, die einzige Abbildung Gottes, die es gibt und die es jemals gegeben hat. Denken wir an den Zug Israels durch die Wüste, als nach dem drängenden Gebet des Mose Gott ihm versprach, mein Angesicht wird mit euch ziehen. Und Paulus hat das richtig erfasst, wenn er sagte, derjenige, der als Felsen Israel in der Wüste führte, war der Christus, das Angesicht Gottes. Oder wie er in Jesajas 53 einmal genannt wird, vielmehr in Jesajas 63, der Engel seines Angesichtes, das heißt zu Deutsch, der Beauftragte seines Angesichtes. Und so kann es sein, dass es in den 5 Büchern Mose heißt, Moses schaute das Bild Gottes. Und bei der Schöpfung Adams heißt es, Gott schuf den Adam in seinem Bilde, in seinem Zählen, in seinem Christus. Zum Gleichnis Gottes schuf er ihn. Das ist nicht beides Male dasselbe. Im Bilde, in dieser Projektion Gottes, dem Christus ist Adam als der Königspriester Gottes erschaffen worden. Das gilt nun für die Wüste, das gilt aber auch für das Erdenleben. Da haben wir jenes wunderbare Bildwerk der 4 Evangelien, das Muster gesunder Worte, zu denen auch die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus gehören. Und ich habe schon einmal das Bild gebraucht von einer Bildhauerplastik, die von einem Fotografen fotografiert werden soll. Und dann macht er es so, dass er mit seiner Kamera um dieses Werk herumgeht und es von allen Seiten fotografiert. Oder wenn es eine bewegliche Kamera ist, sie ganz umfährt, sodass ein bewegliches Bild entsteht. Und so haben wir diese wunderbare Ergänzung der 4 Evangelien mit den verschiedenen Aspekten des Bildes Gottes. Ja, wir müssen Johannes 1, Vers 8 ganz ernst nehmen, wo es heißt, Vers 18, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch im Alten Bund nicht, auch wenn es heißt, die 70 Ältesten und Moses und Josua stiegen auf den Berg, aßen und tranken und sahen den Gott Israels. Das ist der Christus, der Elohim Israels. Niemand hat Gott jemals gesehen. Paulus sagt von dem unsichtbaren Gott, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Die Zukunft lässt er offen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Niemand hat Gott jemals gesehen, der einzig geborene Sohn. Oder wie der Grundtext sagt, der einzig geborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das griechische Wort sagt, der hat uns Exegese gegeben, gründliche, durchgehende Auslegung vom Wesen Gottes. Er allein ist das Bild Gottes des Unsichtbaren, er, der Erstgeborene vor allem Erschaffenen. Wilhelm Busch, der Pastor aus dem Ruhrgebiet, hat einmal ein Andachtsbuch verfasst mit dem Titel 365 Mal er für alle Tage des Jahres. Und das dürfen auch wir uns sagen, er allein ist das Bild Gottes. Er sollte im Mittelpunkt unseres Denkens, unseres Lebens, unserer Nachfolge, unseres Nachsinnens stehen, er ist auch das Zentrum des Evangeliums. Denn es gibt kein anderes Evangelium als das Evangelium Jesu Christi, das alle Apostel verkündigt haben und dessen Mittelpunkt und Zentrum Jesus Christus allein ist. Er allein ist das Bild Gottes, der Erstgeborene vor allem Erschaffenen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bei diesem Gleichnis aus der Menschenwelt geht es nicht darum, dass ein Wesen ins Dasein tritt, das vorher so nicht existiert hat, wie es bei uns ist, sondern es geht nur um einen Punkt. Bei der Zeugung findet ein Akt statt, der es ermöglicht, dass eine Wesensübertragung stattfindet, anders als bei einem geschaffenen Werk, etwa bei einer holzgeschnitzten Plastik oder einem anderen Arbeitsergebnis. Hier wird also deutlich das Geborene, das Gezeugte, dem Geschaffenen gegenübergestellt. Wir werden morgen darauf noch einmal zu sprechen kommen. Er ist der Erstgeborene vor allem Erschaffenen, auch vor allen erschaffenen Geistern, vor allen erschaffenen Mächten in der unsichtbaren Welt. Deshalb hat er auch einen Namen erhalten von Gott, der die Namen aller Engel überragt. In Hebräer 1 wird dies ja bezeugt. Und nun gehen wir zurück mit dieser Aussage in die sogenannte Präexistenz Jesu Christi, das heißt in sein ewiges, gottgleiches Dasein, das er hatte, ehe er Mensch geboren worden ist auf dieser unserer dunklen Erde. Denn, Vers 16, denn in ihm wurde das All erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Hier haben wir zwei Dimensionen des geschaffenen Universums. Erstaunlicherweise ist dies höchst modern, nämlich einen sichtbaren Bereich des Universums, den man auch mit Teleskopen mustern kann und durchmessen kann, und einen unsichtbaren Bereich anderer Dimensionen, in die wir auch mit unseren stärksten Fernrohren nicht hineingelangen. Ein sichtbarer und unsichtbarer Bereich, und zu diesem unsichtbaren Bereich gehören aus der Geisterwelt die Thronmächte, die Herrschaften, die Fürstentümer oder Urmächte und die Autoritäten oder Vollmachtsträger. Das All wurde durch seine Vermittlung und zu ihm hin erschaffen. In der Wuppertaler Studienbibel habe ich mir herausgeschrieben, wenn wir Menschen zu Jesus rufen, so rufen wir sie nicht zu einem Fremden. Wenn wir ihnen Jesus bezeugen, drängen wir ihnen nicht künstlich eine fremde Gestalt auf. Wir rufen sie zu dem, dem sie schon von Schöpfungs- und Rechtes wegen angehören, und bringen ihnen den, der als Ursprung und Ziel ihres Daseins schon längst ihre eigentliche Heimat ist. Als ihr Schöpfer. Und dann fährt er fort, dieses ganze All mit seinen unvorstellbaren, ungeheuren Sternenwelten besteht nur, weil Jesus es noch zu seinen Plänen und Zielen braucht. Sobald er seiner nicht mehr bedarf, wird er es abtun wie ein veraltetes Gewand. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Gott hat gleichsam, als er in seine Ruhe einging, sein gesamtes Schöpfungs- und Heilswerk dem Sohne Gottes als dem Mittler übergeben, als dem Mittler der Schöpfung, als dem Mittler der Führung Israels, als dem Mittler der Erlösung und Versöhnung am Kreuz, als dem Mittler, der zur Rechten Gottes des Vaters als hoher Priester sich für uns und für sein geliebtes Volk verwendet, als den Mittler, der einmal wiederkehren wird und die Weltvollendung herbeiführen wird. Er ist der Mittler Gottes, der eine Mittler Gottes zwischen Gott und den Menschen. Gott ist gleichsam zurückgetreten als der unsichtbare Gott, und er hat sein Bild, sein Urbild in dem Christus herausgestellt und hat ihm das ganze Werk übergeben. Wir werden dann morgen noch hören, dass das einmal ein Ende haben wird, wo der Sohn seine gesamte Mittlertätigkeit dem Vater zurückgeben wird. Ich habe mich oft gefragt, weshalb die jüdische Synagoge bei all ihrer Gelehrsamkeit das Alte Testament nicht recht verstanden hat im Blick auf diese Präexistenz des Messias. Ich möchte einmal lesen das bekannte Wort aus Micha 5. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, die Pharisäer wussten, der Messias wird in Bethlehem geboren. Für sie war dies eine messianische Prophezeiung. Sie haben aber scheinbar diese zweite Aussage völlig überlesen. Seine Ausgänge, sein Ursprung ist von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren samt den Kindern Israel, und er wird dastehen in Hoheit und seine Herde weiden in der Kraft Jahwes, in der Hoheit des Namens Jahwes, seines Gottes. Bis hierhin. Ich dachte auch an Sprüche 8, wo von diesem Schöpfer, der das Schöpfungswerk im Auftrag des Vaters ins Dasein gerufen hat, der das Universum gestaltet hat, wo von ihm gesagt wird, Sprüche 8 ab Vers 22, Jahwe besaß mich im Anfang seines Weges oder als Anfang seines Weges. Und wenn wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann wundert uns das gar nicht. Wenn wir im Neuen Testament lesen, er ist der Anfang, in diesem Anfang. Und das hebräische Wort Bereshit hat als Wurzel Rosh, das Haupt. Wir könnten also auch sagen, im Haupte erschuf Gott die Himmel und die Erde. Ich war eingesetzt, so lautet das Protokoll des Mitschöpfers, von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, also nicht geschaffen. Als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden in das glutflüssige Magma, vor den Hügeln war ich geboren. Als er, Gott, die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und den Beginn der Schollen des Erdkreises, der Kontinentalschollen, als er die Himmel feststellte, war ich da. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe, als er dem Meere seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Werkmeister bei ihm. Werkmeister oder Künstler, nicht Schoßkind. Und war Tag für Tag seine Wonne vor ihm, mich ergötzend alle Zeit, mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde. Ach ja, die Erde ist Gottes Erde. Und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Stelle noch einmal die Frage, warum haben die Gelehrten der Synagoge nichts von der Präexistenz des Messias gewusst, von der gottgleichen Herrlichkeit des Sohnes Gottes? Warum haben sie in ihm immer nur einen Menschen gesehen? Ganz gewiss die Spitze der Pyramide des Menschentums, aber nicht mehr. Und so dürfen wir sagen, seien es Atome, Zellen, Sterne, Blumen, Tiere, Menschen, Engel und auch ich, wir sind durch den Christus Gottes erschaffen, von Gott im Bilde Gottes erschaffen. Und nun werden hier jene Mächte genannt, die die Engel weit überragen und die hier genannt werden Thronmächte, Herrenmächte oder Herrschaften, Fürstentümer oder Urmächte, Autoritäten oder Vollmachtsträger. Das sind Geisteswesen in der unsichtbaren Welt, allerdings geschaffene Geisteswesen mit einer unglaublichen Intelligenz, die uns weit überlegen ist, und mit Vermögen, die es ihnen erlaubt, in anderen Dimensionen des geschaffenen Weltenalls zu existieren. Wir brauchen also nicht menschengleiche Wesen auf anderen Planeten zu suchen, wie unsere törichte Wissenschaft. Es gibt diese Wesen, und zwar in der Engel- und Geisterwelt. Hier war es nun die Gnosis, jene verhängnisvolle Mischreligion aus jüdischer Kabbala, heidnischer Philosophie und ein wenig Christentum, die gesagt hat, wir brauchten jene Wesen dringend, gleichsam als die Sprossen einer Leiter, damit wir, die Pneumatiker, die Geistesmenschen, uns dann über ihre Vermittlung allmählich zu Gott vorarbeiten könnten, uns emporläutern könnten in unserem Geiste. Sie haben also in diesen Mächten Mittlerwesen gesehen, Brückenschläger. Und wenn in unserer Zeit immer mehr Videos erscheinen und immer mehr Bücher über die Engel auf einer esoterischen Grundlage, dann knüpft das an diese gnostischen Spekulationen wieder an, die ja höchst gefährlich waren für das junge Christentum und gegen die die Apostel schon angekämpft haben, als diese Lehre in den Anfängen war. Wir werden also die Frage stellen, sind diese Mächte hilfreich? Sind sie gefährlich? Müssen wir sagen, Jesus brauchen wir, aber wir brauchen auch die Engel, Jesus und die Engel? In unserem Text wird uns eine ganz große und klare Antwort gegeben. Auch diese Mächte, und seien es die größten und herrlichsten und intelligentesten, sind durch den Sohn Gottes erschaffen. Er ist wirklich Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Zebaoth, der Herr aller Heere, der lange vor ihnen einen vollkommeneren Namen von Gott empfangen hat. Dann heißt es, das All wurde durch seine Vermittlung und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem, und das All hat in ihm seinen Fortbestand. Er trägt ja das All, nach Hebräer 1, Vers 3, durch die Macht seines Wortes. Noch heute wird die Existenz aller Atome, aller Moleküle, aller Sterne, aller Galaxien, aller Planeten, aller Lebewesen aus einem geheimnisvollen Urgrund heraus gesichert und in Gang erhalten durch den Sohn Gottes und durch sein schöpferisches, dynamisches Wort. Und die ganze Schöpfung wird aufbewahrt, aufgespart fürs Feuer. damit sie einst im Feuerbrand eine Verwandlung erfährt zu neuen Himmeln und zu einer neuen Erde. Das All wurde durch seine Vermittlung und zu ihm hin erschaffen. Er ist Ursprung des Universums und ist Ziel des Universums. Der Wissenschaftler würde sagen, hier haben wir es mit einer Teleologie zu tun. Was einstmals Chaos war, Tohu Wabohu, wurde geordnet zu einem schönen, geschmückten Kosmos. Kosmos heißt ja Ordnung oder System, ist aber immer noch untergründig gefährdet, in den chaotischen Zustand wieder zurückzusinken. Wenn Gott auch nur eine Sekunde seinen Lebensodem an sich selbst zurückzöge, würde alles in nichts vergehen. Aber dieser Kosmos hat ein Ziel, und dieses Ziel des Kosmos heißt Telos im Griechischen. Und daher kommt das Wort Teleologie, nicht zu verwechseln mit Theologie. Das Ziel der Welten. Ich möchte noch einmal aus der Wuppertaler Studienbibel etwas lesen. Wir haben von dem Kaiser Mark Aurel, einer der edelsten Gestalten auf dem Cäsarenthron, ein Wort, das schon genau das Empfinden des modernen Menschen ausspricht und uns damit zeigt, wie alt und wie unabhängig von der modernen Naturforschung das materialistische Denken ist. Er hat gesagt, O Natur, aus dir ist alles, in dir ist alles, zu dir ist alles. Könnten wir sagen, das ist die Grundlage der Evolutionstheorie. Mark Aurel, der Philosophenkaiser. Wie völlig ungenügend ist dieser Satz. Wie kann das sichtbare, vergängliche, geschöpfliche Sein aus sich selbst stammen? Wie kann das ständig Vergehende in sich selbst einen bleibenden Bestand haben? Und wie trostlos, wenn das Ziel aller Dinge nur wieder dieses selbe Dasein wäre, das wir zur Genüge als sinnlos in sich selbst gekostet haben. Diese Natur wäre dann das ewig sich selbst gebärende und ewig sich selbst verschlingende Ungeheuer, von dem Goethe gesprochen hat. Diesem lähmenden Aus, In und Zu stellt das Neue Testament seine befreiende und beglückende Botschaft entgegen, denn aus ihm, aus dem Christus, und durch ihn und zu ihm hin ist das All, ihm die Ehre in die Äonen. Aber für uns ist Gott der Vater, aus dem das All ist und wir zu ihm, und einer der Herr, Jesus Christus, durch den das All ist und wir durch ihn. Das All ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, und er ist vor allem, und das All hat in ihm seinen Fortbestand. Matthias Claudius hat das ein wenig einfacher gesagt. Er hat gesagt, ja, die Natur ist wohl schön und wert angesehen zu werden, aber sie soll uns nur von einem, der noch schöner erzählen und uns nach ihm das Herz verwunden. Und nun Vers 18, wo uns gesagt wird, dass das Geheimnis der Schöpfung durch den Sohn Gottes einmündet in das Geheimnis der Erlösung. Mit Fremdwörtern, dass die Kosmologie einmündet in die Soteriologie, in die Rettung der Welt. Dort heißt es in einer doppelten Betonung, und er, gerade er, ist das Haupt des Leibes der Ekklesia, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er, ja er, in jeder Beziehung den Vorrang habe oder der Erste sei. Was sind das für tiefe und gewaltige Aussagen? Er ist das Haupt des Leibes.
Und da können wir mit Psalm 23 frohlockend bekennen: Du salbest mein Haupt mit Öl. Und wir dürfen es im weitesten Sinne sehen. Unser Haupt, das Haupt des Leibes der Gemeinde, ist mit der Fülle des Heiligen Geistes von Gott gesalbt und ausgestattet. Und über ihn ist diese Fülle des Geistes der Gemeinde aller Zeiten zugeflossen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts aller meiner Feinde. Und im Psalm 133 wird uns der wahre Hohepriester vorgestellt in seiner Geistessalbung, wo gesagt wird, das Öl, das auf sein Haupt ausgegossen wird, fließt über seine Kleider herab bis zur Ausmündung seiner Gewänder, bis zu seinen Füßen. Ja, das Haupt wird zu den Füßen nicht sagen, ich bedarf eurer nicht, 1. Korinther 12, sondern alle Glieder des Leibes Christi nehmen teil an der Geistesfülle des Messias, die vom Haupte herabfließt. Vom Haupte dessen, der Anfang aller Schöpfung ist, aber auch der Anfang aller Erlösung und der Anfang der Weltvollendung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in jeder Beziehung der Erste sei oder den Vorrang habe. Hier wird nun seine Auferstehung als Geburt und als Zeugung dargestellt. Und es ist eigenartig, dass wirklich einmal in der Apostelgeschichte im Blick auf die Auferstehung Jesu Christi gesagt wird, das Wort aus Psalm 8, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Apostel haben es also auch so gesehen. Denn die Auferstehung ist ein fundamentales Ereignis, wo neue Heilszeiten eingeleitet werden. Es geht nicht nur um das Ereignis des dritten Tages, sondern um weiter wirkende Heilsereignisse, die vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu her eingeleitet werden. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Quelle alles dessen, was nunmehr in der Ausgestaltung der göttlichen Pläne erfolgen soll. Auch unsere Wiedergeburt ist nach dem Wort des Apostels Petrus auf dieser Auferstehung Jesu Christi gegründet, wenn er sagt, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren oder neu gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich möchte zu diesem Vers 18 aus Kolosser 1 noch lesen, Epheser 1, ab Vers 20. In dieser Macht seiner Stärke hat Gott gewirkt in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und er hat das all seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über das All der Versammlung gegeben oder als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem zur Fülle führt. Und nun in Vers 19. Denn es war Gottes Wohlgefallen, in ihm die ganze Fülle herabwohnen zu lassen. So kann es nach einem Grundtext lauten. Es kann auch heißen, denn es war Gottes Wohlgefallen, in ihm Wohnung zu nehmen. Die ganze Gotteshülle wollte in Christus Wohnung nehmen. Und da müssen wir nun wirklich sagen, dass alle göttlichen Qualitäten hierin beteiligt waren. Christus ist der Träger der Allmacht Gottes, der Allgegenwart Gottes, der Allwissenheit Gottes, der Unverfügbarkeit Gottes, der Unsterblichkeit Gottes, aber auch der Ewigkeit Gottes. Er ist wesensgleich dem Vater, und diese Gleichheit mit Gott hat er allerdings nicht wie einen Raub festgehalten, sondern als er Mensch geworden ist, hat er diese göttlichen Qualitäten verlassen. Ist hereingekommen in Fleisch und Blut der Brüder. Er hat an dem Leib der Sünde und des Todes teilgenommen, damit er todesfähig würde. Der Tod war für ihn keine Notwendigkeit, denn er unterlag nicht dem Gesetz des Todes und der Sünde, sondern er wollte sterben, er wollte sterblich werden. Er kam herein und wurde sogar versuchbar. Das Wort war Fleisch und zeltete unter uns. Und das war für den Griechen eine unerhörte Vorstellung. Das, was dann auch in Kolosser 2,9 steht, dass die Fülle der Gottheit in Christus körperlich wohnte. Dass in einem Körper, in einem Menschenleib die Fülle Gottes wohnt, sodass Jesus seinen Jüngern sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind wesensgleich. Ich möchte noch einmal das Wort lesen, denn es war Gottes Wohlgefallen, in ihm die ganze Fülle zelten zu lassen oder in ihm Wohnung zu nehmen. Die ganze Gottesfülle. Wenn die ganze Gottesfülle in Christus wohnte und immer noch wohnt, dann können wir nicht sagen, dass die Gemeinde die Vervollständigung Christi des Sohnes Gottes sei. Sie wird zwar genannt die Fülle Christi, aber das in einem anderen Sinn. Dieses Wort Pleroma oder Fülle wurde von den Griechen gebraucht, wenn ein leeres Schiff mit seiner Ladung gefüllt wurde. Oder wenn Äpfel am Baume zur Ausreife kamen. Langenberg hat hierzu Folgendes gesagt, mit diesem Ausdruck, die Fülle erklärt Paulus selber, das Bild vom Leibe. Er sagt nun nicht das Organ, sondern die Fülle, das Pleroma, was noch mehr ist als bloß Organ. Die Fülle ist sowohl Organ zum Erfüllen, vollkommenes Werkzeug, als auch Ertrag, edelste, reichste Frucht, das Ausgewachsene und Ausgereifte, das Vollmaß. Die Übersetzung von Pleroma mit Vervollständigung ist ungenau und irreleitend. Christus bedarf nicht einer Vervollständigung durch die Gemeinde. Klammer auf, denn die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Aber er bedarf eines vollkommenen Fülleorgans, um seine Christusmission zu erfüllen. Das betont Paulus durch den Beisatz, der das All in allem erfüllt. Nicht wir erfüllen Christus, sondern Christus erfüllt uns. Ja, nicht nur uns, sondern auch und schließlich das All. Es hat der ganzen Fülle Gottes wohlgefallen, in ihm Wohnung zu nehmen. Und nun Vers 20, und das ist wirklich der Höhepunkt. Und ebenfalls befiehlt es Gott wohl, durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn. Es sei das auf der Erde oder das in den Himmel zu versöhnen.
die Verfilmung des Christus, die Regelung der Schuldfrage. Und da geht es nun wirklich nicht mehr um Bedeckung. Es gibt für viele liebe Gläubige, die sich in der Bedeckung des Blutes Jesu stellen. Es geht nicht um Bedeckung, unserer Schuld. Bedeckung der Schuld gab es nur im alten Bund. Und zwar war es eine Bedeckung der Schuld unter der Decke der Geduld Gottes, der da schaute auf die endgültige Lösung der Schuldenfrage durch Christus am Kreuz. Wir sind nicht nur bedeckt durch das Blut Jesu, sondern wir sind erlöst und freigekauft durch sein Kreuz, durch sein Blut, durch seinen Tod. Es ist wunderbar, dass hier gesagt wird, dass der Schöpfer, von dem wir gerade gehört haben, für uns in den Tod steht. Nur so können wir den Seelencharakter und die Versehensqualität des Kreuzes Jesu überhaupt erkennen.
In den Tod der Richter richtet sich selbst, der Sündlose übernimmt die Verantwortung für alles Böse im geschaffenen Universum und deshalb leidet er im Bilde der Schlange am Pfahl. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden, wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat. Es gefiel Gott wohl, durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen. Das war nicht eine Satansforderung. Einer der Brüder hat einmal in der Verkündigung gesagt, das Kreuz Jesu wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Gott in seiner Liebe hätte generös die Schuld der ganzen Welt in einem Federstrich vergeben können. Nein, das habe Satan gefordert. Wissen Sie, da haben wir das Wort Gottes zu befragen. Und in Johannes 10, Vers 18 sagt der Herr Jesus, keiner nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst, aus freien und eigenen Stücken. Und deshalb heißt es im 156. Vers des Hebräerbriefes, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen. Er hat sich selbst geopfert, durch den ewigen Geist vor Grundlegung der Welt in Übereinstimmung mit dem Wohlgefallen Gottes des Vaters. Das ist die Mitte und das Herzstück des ganzen Evangeliums und auch unseres Abschnittes hier. Es gefiel Gott wohl, durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es sei das All auf der Erde oder das All in den Himmeln. Das Sichtbare und das Unsichtbare könnten wir wieder hinzufügen. Aber sehen Sie, und da brauchen wir, weil ja hier nun wirklich einmal in der Heiligen Schrift der Begriff Allversöhnung gebraucht wird, uns überhaupt nicht mehr zu streiten. Das ist ja ein großer Streitpunkt in der Gemeinde der Kinder Gottes. Das ist ein Perfektum. Da können wir überhaupt nichts daran machen. Wir können es durch unsere Bejahung nicht vergrößern und wir können diese Aussage durch unsere Verneinung nicht verkleinern. Das hat Gott getan, es hat ihm wohlgefallen und es steht wirklich da, durch Jesus das All mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Perfektum, das ist perfekt. Es wäre lediglich noch die Frage, ob Gott es habe hinauszuführen, dass Gott die Kraft und die Macht hat, das, was er bereits getan hat, dann auch zu realisieren, dass es sichtbar werde. Und diese Frage wollen wir gut und gern und fröhlichen Gewissens mit einem Ja beantworten. Es gefiel Gott wohl, das ist Gottes Wohlgefallen. Auch hierzu noch einmal ein Zitat zu dem Ausdruck durch das Blut seines Kreuzes. Das Kreuz, so sagen wir gern, aber nicht eine Sache, nicht das Kreuz rettet uns, sondern der, der daran hängt. Das Kreuz hilft uns nur, weil es sein Kreuz ist. Hängt an diesem Kreuz nur ein Mensch und sei es einer der edelsten und besten, die es je gab, so ist es freilich bedeutungslos für mich heute und für mein Verhältnis zu Gott. Es geht dann auch unter in dem Meer von Blut und Tränen, das die Weltgeschichte füllt. Das Kreuz von Golgatha ist genauso groß, wie der es ist, den es trägt. Haben wir nur einen kleinen Jesus, so haben wir auch nur ein kleines Kreuz, dessen Bedeutung für alle Zeiten und alle Menschen wir schwerlich klar machen könnten. Aber wir haben einen großen Jesus, so groß, wie er uns von Paulus gezeigt worden ist. Und der ist es, der am Kreuz hängt. Mit ihm und durch ihn aber ragt sein Kreuz über Erde und Himmel, ragt durch alle Tiefen und Höhen des Weltalls, überragt alle Zeiten der Geschichte, alle Völker, alle Menschen. Ja, wenn in den Himmelswelten Wesen angetroffen würden, anderer Art, auch sie und ihren Sternen überragt dieses Kreuz. Ich darf hinzufügen, Mächte, Fürstentümer und Gewalten. Das steht in der Wuppertaler Studienbibel, gedruckt vom Verlag Rolf Brockhaus. Das ist mir eine besondere Freude. Unverkürzte, volle Botschaft der Bibel, die den einen verkündigt, in welchem die gesamte Schöpfung von Anfang an ihr herrliches Ziel hat und welcher in der Auswirkung seines allumfassenden Versöhnungswerkes das von Finsternis und Todesmächten zerstörte Weltall zur vollen Harmonie der ursprünglichen Schöpfungsgedanken Gottes zurückbringen wird. Sagen Sie bitte nicht, der Jubel hat das gesagt, das hat Werner de Bohr gesagt. Wie grässlich ist es dann, was der gescheiterte Chefmoralist Michael Friedmann in der Welt geschrieben hat, unter der Überschrift »Holt Jesus vom Kreuz«. Welch eine Religion, die einen Gott preist, der seinen Sohn für Sünden der Menschheit kreuzigen lässt, fort mit dem Symbol, das für eine Henkerstheologie steht. Der Macht zuliebe würden seitdem die Christen lügen, die Gläubigen betrügen und dabei in Kauf nehmen, dass von diesen Tagen an das Judentum verfolgt wurde. Er wird für diese Lästerung Rechtfertigung ablegen müssen vor seinem Schöpfer, dem Christus, vor seinem Richter, dem Sohne Gottes, vor dem Sündlosen, der die Sünden des ganzen Universums getragen hat. Und nun wird diese ins Auge gefasste universale Weltversöhnung wieder angesprochen als eine Versöhnung, die zuerst an den Gliedern der Erstlingsgemeinde realisiert wird. Vers 21. Auch euch, die ihr einstmals Entfremdete und Feinde in eurem Denken und in bösen Werken waret. Paulus fügt an anderen Stellen hinzu, Tod in Übertretungen und Sünden, gesetzlose Feinde Gottes, Atheisten in dem Kosmos, Gottlose in der Welt. Was ist das schauerlich, Atheisten in dem Kosmos. Auch euch, die ihr einstmals Entfremdete und Feinde in eurem Denken und in bösen Werken waret, hat er nun aber versöhnt in seinem Fleischesleib durch den Tod, um euch als heilige, fleckenlose und unverklagbare vor seinem Angesicht darzustellen. Hier bricht die Weltversöhnung herein in unsere gegenwärtige böse Weltzeit und wird an uns, den Gliedern der Gemeinde, den Erstlingen, die als Erste ihre Knie beugen vor dem Christus und vor seinem Gott und Vater, realisiert und verwirklicht, von uns ergriffen. Wenn wir vom ewigen Leben sprechen, das wir jetzt schon durch den Glauben an Jesus haben, dann ist das das äonische Leben, das Leben der kommenden Äonen der Vollendung, das uns eigentlich überhaupt noch nicht zustehen könnte. Das aber schon hereinragt in diese unsere dunkle, böse Welt und uns übereignet worden ist durch den Glauben an Jesus. Das Leben, unauflösliches Leben der kommenden Weltzeiten der Vollendung. Und auch die Wiedergeburt ist eine solche Vorwegnahme. Denn eigentlich gibt es nur eine eschatologische, endzeitliche Wiedergeburt ganz Israels, von der Jesus spricht, wenn aber der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr Apostel mit mir sitzen auf 12 Thronen, richten die Stämme Israels in der Wiedergeburt. Und diese kollektive Volkswiedergeburt ganz Israels geschieht nun jetzt schon an einzelnen Menschen durch den Geist des lebendigen Gottes. Und das ist das, was der gelehrte Nikodemus in dem theologischen Nachtgespräch mit Jesus nicht verstanden hat. Er wusste von der kommenden Heilswiedergeburt Israels, aber dass dies einzelnen Menschen widerfahren könne, hier und schon jetzt, ich füge hinzu, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist der Beginn der Eschatologie, der endzeitlichen Verwirklichung, die alles wieder in die geplante, gottgegebene Ordnung bringen will. Das ist der Sinn der Buße, im Hebräischen Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Ach, was ist das doch wunderbar, auch euch, die ihr einstmals Fremdlinge und Feinde Gottes waret, tot in Sünden und Übertretungen, wie ein Leichnam, unansprechbar, Feinde in eurem Denken, auch in eurem Denken und in den bösen Werken, hat er nun aber versöhnt in seinem Fleischesleib durch den Tod. Und nun wird uns ein wunderbares Ziel gezeigt, um euch als Heilige, Fleckenlose und Unverklagbare vor seinem Angesicht darzustellen. Ganz gewiss darf das hier und da schon jetzt in der Heiligung beginnen. Dass wir Heilige sind in Christo Jesu, fleckenlos gemacht durch das Blut Jesu, unverklagbar, weil der Christus zur Rechten Gottes des Vaters als unser Anwalt die Klagen und Anklagen des Feindes abweist. Aber das ist es noch nicht. Es beginnt hier, wenn wir uns täglich reinigen lassen im Wasserbad des Wortes. Aber es wird sich vollenden an jenem Tag, wenn wir noch einmal vor den Richterstuhl Christi gestellt werden, nicht um ein Verdammungsgericht zu erleiden, sondern um von den letzten Flecken und Runzeln und dergleichen etwas gereinigt zu werden, damit er uns dann hinübertragen könne von seinem Thron vor den Thron seines Gottes und Vaters als vollendete Gemeinde mit den Worten, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Das ist der eschatologische Abschluss dessen, was hier schon in der Heiligung beginnt. Wir werden wirklich einst Heilige sein, wirklich einst Fleckenlose, wirklich einst Unverklagbare, wirklich einst solche, die reinen Herzens sind, die vor dem Angesicht Gottes dargestellt werden, die Gott schauen werden. Er hat uns versöhnt in seinem Fleischesleib durch den Tod. Wozu? Damit wir Heilige und Fleckenlose, Unverklagbare vor seinem Angesicht wären. Wenn das hier nur immer recht beginnen könnte, dieses Wandeln vor seinem Angesicht. Freilich ist die Heiligung auch darin begründet, dass uns der Heilige Geist uns mehr und mehr vom Gegenteil überführt. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Wir, die wir heilig sind und sein werden in vollkommener Vollendung, wir merken mehr und mehr, dass wir unheilig sind. Wir, die wir einst völlig fleckenlos und rein sein werden, in Christus gleicher Vollendung, spüren immer mehr die Flecken in unserem Leben, in unserem Geiste und in unserer Seele und die kümmerliche Vergänglichkeit unseres Leibes. Wir, die wir unverklagbar sein und ohne jeden Tadel von den Feindesmächten, wir verklagen uns oft selbst, wenn der Heilige Geist uns von Sünde überführt, uns tiefer hineinführt in die Erkenntnis unseres gefallenen Wesens. Und gerade das ist Heiligung. Gerade das ist Heiligung. Aber es gibt einen Abschluss der Dinge. Er wird es tun. Er wird es vollbringen. Das, wofür er gestorben ist, auch für die Erstlinge am Kreuz, einmal zu verwirklichen, dass er eine Gemeinde habe, die heilig, fleckenlos und unverklagbar sei. Nun gibt es allerdings eine Conditio sine qua non. Das ist lateinisch und heißt auf Deutsch eine Bedingung, ohne die dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Um euch als heilige, fleckenlose, unverklagbare vor seinem Angesicht darzustellen, wenn ihr nur im Glauben gegründet und fest beharret, ohne euch abbringen zu lassen von der Hoffnung des Evangeliums oder von der Hoffnung, welche die Heilsbotschaft darreicht, dass ihr ja gehört habt und das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Er ist Diakon des Evangeliums Jesu Christi. Die Hoffnung des Evangeliums. Und deshalb hat einmal ein Gottesmann gesagt, Evangelium ohne Hoffnung, ohne eschatologische Vollendung ist kein Evangelium. Wir tun der Gemeinde Gottes nichts Gutes, wenn wir ihr die gewaltige Hoffnung unterschlagen, die uns gegeben ist im Worte Gottes. Zum Evangelium, zur frohen Botschaft von Jesus gehört der ganze Christus in seiner ganzen vollkommenen Herrlichkeit und in seinen Zielen, die er einmal erreichen wird mit uns und mit der ganzen Welt. Dessen Diener ich Paulus geworden bin, der Diakon des Evangeliums. Er hat seinen Dienst getan nach einer bestimmten Generalstabskarte. Und diese Generalstabskarte hat er selbst in der Apostelgeschichte zweimal erwähnt. Wir finden sie in Jesajas 49. Im Blick auf den Messias, im Blick auf das erneuerte Missionsvolk Israel und dann im Blick auf die Frühgeburt aus Israel, auf den Apostel Paulus. Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Jahweh hat mich berufen von Mutterleibe an, hat von meiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand, und er machte mich zu einem geglätteten Pfeile, hat mich verborgen in seinem Köcher, also die Geheimwaffe Gottes. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts, meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei Jahwe und mein Lohn bei meinem Gott. Nun kommt die Grundlage, die der Apostel Paulus für seinen Dienst gesehen hat. Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Damit wollen wir unseren wertvollen Text beschließen. Der Herr schenke uns, dass wir durch das Anschauen seines Bildes und durch das Anschauen der Herrlichkeit Christi verwandelt werden, mehr und mehr von Klarheit zu Klarheit in sein Bild.